Hallo zusammen. Bevor der eigentliche Podcast losgeht, wollte ich aus dem Schnitt noch zwei Sätze sagen. Wir hatten dieses Jahr einen eigenen Stand auf der Spiel 26, an dem wir stabile Taschen und eine Printausgabe der Brettspiel-News, Ausgabe Nummer 1, verteilt hatten. An dem Stand haben wir auch das ein oder andere Interview gemacht und es hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sicherlich gibt es da noch Verbesserungen. Als Frage an euch: Was habt ihr von uns mitbekommen? Habt ihr uns Ratschläge fürs nächste Jahr? Dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@brettspiel-news.de. Ansonsten wollte ich mich noch bei euch allen bedanken, die uns auf der Messe besucht haben und Hallo gesagt haben, an alle Interviewpartner und das gesamte Team von Brettspiel News. Einen ganz besonderen Gruß geht raus an Dennis und Peter, die ich auch endlich mal wieder in Live und in Farbe sehen und berühren durfte. So, jetzt aber los mit dem Team-Podcast. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zur Brettspiel-News-Team-Podcast-Folge Nummer 101. Wir haben die Messe hinter uns gebracht, einige gesünder, einige krank. Wir haben heute schon zwei Ausfälle, deswegen sind wir heute nur zu viert. Ich begrüße in der Runde den lieben Jesper, den Jan und den Nils. Hi.
Moin. Hallo.
Und ich bin der Sven, ich leite diesen Podcast heute. So, Thema Messe. Wie habt ihr die Messe erlebt? Was gibt's für Highlights? Wo seid ihr untergebracht worden? Erzählt mal. Wer möchte anfangen? Nils, du vielleicht?
Ja, gerne. Also ich war, bin ja relativ neu in dem ganzen Metier, sage ich mal. Ich bin noch nicht so lange im Hobby drin und war jetzt also wirklich auch das zweite Mal erst auf der Messe. Und diesmal hatten wir das Glück, dass wir unsere Kinder zwei Tage lang abgeben konnten, so dass wir Donnerstag und Freitag da waren. Untergebracht waren bei einem schicken kleinen Hotel. Das war noch relativ günstig pro Nacht. Man musste also 10 Minuten mit dem Auto fahren dann irgendwie. Dann war man aber da, also auch überhaupt vollkommen unkompliziert. Und da gab's auch Spielerunden abends, also als wir da reingekommen sind, waren da doch einige, die da irgendwie in den Räumen saßen, sich verteilt hatten und spielten. Wir waren nur so fertig, dass wir einfach aufs Zimmer gegangen sind. Erst noch was essen gegangen, dann aufs Zimmer gegangen. Die Messe selber war super, wir sind Donnerstag reingekommen. Und als allererstes ist uns gleich Crokinole begegnet bei einem Stand von Philos, hießen die, glaube ich. Die kannte ich vorher noch gar nicht und ich habe das noch nie gespielt. Und dann saßen wir da echt erstmal 10 Minuten und haben, meine Frau und ich haben Crokinole gespielt und müssen irgendwie Eindruck gemacht haben. Dann kam nämlich gleich eine Reporterin vom SWR, die uns unbedingt interviewen wollte, weil wir ja so scheinbar so aussahen, als hätten wir super viel Spaß gehabt.
Crokinole ist doch dieses Schnippspiel, nicht wahr?
Ja, genau. Ja. Genau. Und ich wollte das ewig schon mal spielen und bin nie dazu gekommen, weil einfach keiner so ein Brett hat, ne? Und jetzt hängt es bei mir an der Wand.
Ja, hast du natürlich.
Die Kinder wollen es andauernd runterholen und immer die ganze Zeit schnipsen, auch wenn die es einfach noch gar nicht hinkriegen. Und das Geile war halt, und das war wirklich, also fand ich wirklich fair, 25 Euro, ne? Und ich habe mal geguckt, also die sind normalerweise über dem Doppelten da bei dem Anbieter. Das war also wirklich mal ein fairer Messepreis und damit einfach eigentlich ein bisschen schon mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Ja, zum Thema Kinder hat unsere liebe Marissa ja auch die Tage einen Artikel bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Kinder auf der Messe, gut, schlecht, kann jeder halten, wie er will. Ich habe auch viele Eltern mit Säuglingen gesehen. Ich habe da meine eigene Meinung. Meine Kinder sind jetzt 12 und 13 Jahre alt und die waren selbst noch nicht auf der Messe. Liegt aber wohl eher an mir, an meinen Terminen, die ich so habe. Bin ja schon mittwochs dann vor Ort, wenn die Kinder noch in der Schule sind und die könnten dann samstags irgendwie nachkommen, funktioniert so nicht. Ja, mit dem Alter kann man sie locker mitnehmen, würde ich sagen. Säuglinge weiß ich nicht. Genau, aber das zum Thema Kinder. Gut, dass du da eine Betreuung hast zu Hause.
Seid ihr denn generell viel zum Spielen gekommen, Nils?
Ja, also Crokinole haben wir gespielt und dann erstmal lange nichts und dann mussten wir uns irgendwann unbedingt mal hinsetzen zwischendurch einfach und wollten Kaffee trinken und dann haben wir uns an den Rand gesetzt, da habe ich es leider vergessen, wie der Stand hieß und die hatten so kleine alte Spiele, also Avalam hieß das, glaube ich. Das hatte mir vorher gar nichts gesagt. Habe ich erst ein bisschen an Dharma erinnert. Da muss man so Türme stapeln und muss seine Steine isolieren. Also es gibt auch so zwei Farben von Steinen. Und das Witzige ist aber, dass ich auch die gegnerischen Steine bewegen darf. Und am Ende geht's dann danach, wer quasi mehr seine eigene Steine isoliert hat. War eigentlich total witzig, aber ich bin super schlecht in so einem Spiel. Und meine Frau hat mich total platt gemacht. Und dann haben wir noch ein kleines Spiel gespielt irgendwann. Das heißt Bim Bam Bum. Mega lustig, haben wir auch gleich mitgenommen. Das war es leider schon. Also ansonsten war es einfach voll halt, ne? Und nie irgendwo da, wo wir spielen wollten, war dann leider was frei.
Und wie viele Tage leider warst du dort?
Zwei.
Zwei Tage?
Zwei Tage, genau.
Okay. Drei Spiele gespielt in zwei Tagen?
Ja, ich weiß, könnte besser. Na gut, an dem einen Stand, also an diesem Stand, wo wir Avalam gespielt haben, haben wir noch zwei andere Spiele gespielt. Die hatten so mehrere kleine Sachen da. Aber mehr war es wirklich nicht.
Okay, krass.
Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Also früher, da hatte ich auch noch nicht so viel mir einen Plan gemacht, was ich alles sehen will und so. Und dann streunert man eben einfach so über die Messe drüber und man entdeckt hier und da mal was Schönes. Dann lässt man sich das mal einfach nur so ein bisschen erklären oder so. Und es gibt einfach eigentlich viel, viel zu viele Eindrücke, als dass man irgendwie sagt, okay, ich spiele hier mal so ein richtig großes Spiel oder was. Zumal dann eben auch dann bei den wirklich interessanten Sachen viel oder häufig Schlangen sich bilden, ne? Und gleich irgendwie fünf Leute wieder zum nächsten Tisch stürmen, sobald er bereit ist. Aber von daher, ich kann das gut nachvollziehen. Aber ihr habt sicherlich eine Menge gesehen, denke ich.
Ja, also mein eigentlich geheimes Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass uns Vita Lacerda dann persönlich The Great Library erklärt hat. Also der nächste, der jetzt irgendwie bei Kickstarter rauskommt. Speed Easy stand da auch rum, das hat er wohl auch irgendwie im Wechsel immer erklärt. Aber der hat sich richtig viel Zeit genommen, dann hat er noch von seinen Kindern erzählt, ich habe von meinen Kindern erzählt und so. Foto war natürlich auch noch drin. Das muss ganz ehrlich sagen, hat echt Eindruck auf mich gemacht, weil das, also man hat ihm die Freude quasi angemerkt, die er dabei empfunden hat, sein Spiel zu erklären und man hatte so das Gefühl, das ist ihm auch einfach wichtig, dass er andere Leute zum Spielen bringt.
Ja, Ian O'Toole soll auch vor Ort gewesen sein, hast du den auch getroffen?
Nee, leider nicht.
Okay.
Stefan Feld habe ich noch getroffen.
Ja, sehr schön. Jesper, Jan, habt ihr noch Highlights?
Highlights nicht so wirklich. Also ich fahre jetzt auch nicht zur Messe, um da was zu spielen, ehrlich gesagt, weil mir das immer zu anstrengend ist. Wenn ich mal die Gelegenheit finde, dann mache ich das auf jeden Fall. Also ich habe auch ein paar Spiele gespielt. Ich habe zum Beispiel Druids of Edora von Stefan Feld, das jetzt bei Alea rauskommt, gespielt oder so. Aber einfach, weil sich die Gelegenheit bot. Das war da schön aufgemacht. Man konnte sich da hinsetzen. Haben wir gemacht, haben das gespielt. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen, wäre ich da jetzt nicht irgendwie auf der Suche gewesen, dieses Spiel zu spielen. Weil in den meisten Fällen klappt das nicht. Also ich bin jetzt seit 2015 war ich das erste Mal auf der Messe, kein Jahr ausgelassen, bis auf das, wo es Corona-bedingt ausgefallen ist. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gesammelt, meistens klappt es ohnehin nicht. Also wenn ich mir vornehme, oh, ich will das große Neue, was waren denn so bekannte Titel dieses Jahr oder so gehypte Titel? The Voynich Puzzle, Oloy und so etwas. Hätte ich mir jetzt vorgenommen, die will ich spielen, da hätte ich 2-3 Stunden für angestanden. Also bei einem Spiel, das hatte ich schon so ein bisschen auf dem Schirm, das war Quarz. Da bin ich zufällig am Stand vorbeigelaufen, habe gesehen, oh, das wird hier angeboten, cool. Da musste ich mich aber in so eine Liste eintragen lassen, weil da natürlich schon Liste geführt wurde für jede Stunde, wer wann spielen kann. Ne? Habe ich dann gemacht, bin noch 2 Stunden rumgetingelt, bin dann wieder dahin gegangen und konnte dann spielen. Aber ansonsten ist es fast unmöglich, da einen Spieltisch zu kriegen von einem Spiel, das man haben möchte. Also ich habe 2 kleine Kartenspiele im Vorbeigehen mitgenommen, so, ne? Da war gerade keiner, hab mich an den Stand gestellt, willst du erklärt haben? Ja, super, lass eine Runde spielen. Das dauert dann 15 Minuten, dann zieht man weiter.
Ja, ja. Ja, ich bin auch seit 2001 jedes Jahr auf der Messe. Ich glaube, ich habe es 2-mal ausgelassen, 1-mal Corona-bedingt und 1-mal ebenso. Es wird jedes Jahr härter, da Plätze zu kriegen an den Tischen. Es gab auch dieses Jahr wieder Stände, die haben 4-mal, also auf 4 Tischen das gleiche Spiel angeboten und du hast keine Chance gehabt, weil die einfach, ja, die brauchen noch 20 Minuten, aber hier stehen schon 5 Leute, die das eben auch spielen wollen. Muss man Glück haben zum Anspielen, ja.
Ich wollte Ink spielen unbedingt von Asmodee, so eine Neuheit. Und da waren 3 Tische damit. Und ich bin da von Tisch zu Tisch gewieselt und habe immer geguckt, wann sind die denn jetzt fertig, wann sind die denn jetzt fertig. Aber irgendwann so nach, lass es 15 Minuten gewesen sein oder so, war mir das dann auch irgendwie zu doof und ich bin weitergetingelt. 15 Minuten Messezeit, die ich verschwendet habe.
Ja. Dann noch die Frage an dich, Jesper. Hast du irgendwelche Highlights auf der Messe mitgenommen? Spielerische oder auch Autoren, die du getroffen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, also erstmal fand ich die Messe super schön dieses Jahr. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine tolle Messe wie dieses Jahr, einfach weil wir mit Brettspiel-News mit ganz vielen Leuten da waren. Wir waren ja alle gemeinsam untergebracht, auch dann eben in der in diesem Airbnb und konnten am Messetag dann am Ende noch ein bisschen was spielen, für diejenigen, die noch Kraft hatten dazu auf jeden Fall. Und das war wirklich, wir haben so viel schönes, tolles Feedback bekommen. Wir haben dann auch Standdienst gemacht. Am Donnerstag hatte ich meinen Standdienst. Ich bin am Mittwochabend angereist und habe dann Donnerstag bis Sonntag die Messe erlebt. Am Donnerstag und Freitag war ich eigentlich sehr, sehr viel damit beschäftigt, eben von Verlag zu gehen und ja eben mir die neuesten Kickstarter-Sachen und die neuesten Spiele anzuschauen. Und dann Samstag und Sonntag hatte ich dann wirklich Zeit, auch mal was Nettes zu spielen. Und ja, da konnte ich auch eigentlich unseren diesjährigen Brettspiel-News-Titel, kann man schon fast sagen, spielen, nämlich Dark Romance. Hat viel von euch jemand Dark Romance spielen können schon?
Nein, ich habe noch nicht gespielt.
Noch nicht, okay, alles klar.
Aber ich glaube, wir haben genug Exemplare bei uns im Team, ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also irgendwie hatte ich das schon so ein bisschen vor der Messe im Auge. Und erstmal generell, worum geht's? Es ist ein Zwei-Personen-Social-Deduction-Spiel, bei dem man natürlich so ganz Werwolf-mäßig versteckte Rollen hat. Aber du hast dann auch so Tarotkarten, also man möchte gerne den Partner bezirzen und dann vielleicht sich auch verlieben in den, je nachdem welche Rolle man hat, und mit diesen Tarotkarten, die spielt man aus und der andere Part darf dann eben einen Weg auf dieser Tarotkarte beschreiten, wodurch Marker fortgeschritten werden, und sobald einer von diesen verschiedenen Markern, die in der Mitte ausliegen, in der Mitte angekommen ist im Spielbrett, ja, wird das Spielende quasi eingeleitet und man schaut dann, okay, welche Rolle habe ich, welche Rolle hast du und welchen Weg haben wir jetzt gemeinsam, sind wir gemeinsam gegangen, und passt das zu meiner Siegbedingung eher oder zu deiner Siegbedingung, oder vielleicht sind wir auch total verliebt, sind, keine Ahnung, der Graf und die Gräfin oder der Vampir und die Vampirin und ja, können jetzt glücklich bis an unser Lebensende zusammen sein. Und das ist ein Social Deduction Spiel, bei dem man wirklich so ein bisschen um die Ecke denken muss. Am Anfang fällt es einem noch total leicht, und weil in der, es sind verschiedene Szenarien drin, und mit später werden, also wenn man weiter im Spiel fortschreitet, dann schaltet man auch neue Charaktere zusätzlich frei, und dann wird es wirklich sehr, sehr kompliziert. Also da muss man schon um die Ecke denken. Wie muss ich spielen, damit du denkst, welche Rolle ich habe, um welches Ende auszulösen? Also das ist dann wirklich spannend und interessant, und es ist natürlich auch wunderschön. Also das ganze Spielbrett kommt in so einem Buchformat, was ja auch beispielsweise ähnlich ist wie bei Blood on the Clock Tower. Das ist ja auch so ein bisschen auf Buch gemacht, das Cover und das die Spielbox.
Was ja auch vom gleichen Verlag ist.
Genau, richtig. Also ist beides bei Funtails rausgekommen. Funtails, ja. Ne? Von daher, das war wirklich so eins meiner Highlights und ein Spiel, was ich auf jeden Fall schon gespielt habe. Aber ganz kurz,
bevor du weiterredest, wie deduziere ich dann überhaupt, was der Gegner haben könnte? Ja, ich meine, ich weiß, da werden Karten gespielt und man kann dann eins von den beiden Symbolen aussuchen, was ich dann eben verwende. Also der Gegner gibt mir zwei Symbole, glaube ich. Und du wählst dann eins davon aus, und wie deduziere ich, was für eine Rolle mein Gegenspieler hat? Genau. Ein bisschen Rollenspiel gehört auch noch dazu, habe ich gehört.
Richtig, richtig, genau. Es ist so ein bisschen dieses I cut, you choose Ding. Also man hat ja zwei Tarotkarten auf der Hand. Auf jeder Tarotkarte sind zwei verschiedene Wege, die man gehen kann. Und diese Wege, da sind dann Symbole drauf, wie zum Beispiel das Vampir-Ich-Beiß-Dich-Symbol, sage ich mal. Und wenn du das ausspielst, dann kannst du natürlich überlegen, ey, bist du der Vampir, weil der möchte, das ist die einzige Person, die eigentlich dieses Beiß-Symbol am Ende in der Mitte liegen haben will, wenn der Vampir gegen einen Graf spielt oder gegen die Gräfin beispielsweise. Wenn der Vampir allerdings gegen einen Dämonenjäger spielt, dann möchte der Vampir die Scheidung haben. Und so muss man immer so ein bisschen überlegen, okay, was bin ich? Was könnte der Gegner sein? Welche Symbole hat er bisher ausgelegt? Welche Symbole ist er auch bei mir auf den Karten? Welche Symbole hat er sich dort ausgesucht? Und genau, dann musst du halt so ein bisschen versuchen, das rauszududuzieren. Und manchmal muss man ein bisschen offensiver sein. Beispielsweise, wenn du Graf und Gräfin bist, dann wollt ihr ein gemeinsames Ziel. Dann gewinnt ihr beide, wenn ihr euch verliebt am Ende. Das heißt, manchmal muss man schon sagen, okay, hey, guck mal, was für Karten ich ausspiele. Könnte das nicht eigentlich zu uns gemeinsam passen?
Okay, also so ein bisschen Rollenspiel.
Genau, und das ist genau das Ding, ne? Also man denkt sich dann zusätzlich noch eine eigene Geschichte aus, weil diese auf diesen Tarotkarten, die man ausspielt, dann steht da irgendwie das Bad im Mondlicht oder ein fester Griff und ja, dann macht man so ein bisschen Storytelling noch dazu, dann peppt das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr auf. Macht übrigens auch wahnsinnig Spaß, wenn man es mit der Partnerin spielt. Ist wirklich ein cooler Titel gewesen.
Okay, voll cool. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte noch was sagen?
Dachte, du wolltest noch einen zweiten Titel droppen.
Ja, ach so, ja, stimmt. Ich wollte dir noch meinen zweiten Titel sagen, den ich spielen konnte. Tatsächlich habe ich auch auf dieser Messe generell so viel gespielt, glaube ich, wie noch nie zuvor. Es waren wieder ein paar Tische da, die man sich eben auch vorreservieren konnte. Und ich, wenn man so ungefähr weiß, okay, welche Verlage haben das letztes Jahr gemacht, kann man auch die direkt dann eben dementsprechend ansteuern und versuchen, einen Tisch zu ergattern. Und so hatte ich das beispielsweise auch mit einem Devir-Titel, nämlich Covenant. Covenant, konnte das jemand von euch spielen schon?
Nein.
Auch nicht, okay. War auch extrem beliebt. Die Leute standen da, natürlich schon die Presseleute standen alle da, die Leute, die um 10 Uhr gekommen sind, standen alle da. Und ich würde sagen, innerhalb von einer halben Stunde maximal nach Messebeginn waren alle Tische voll für den gesamten Tag. Also auch weil Devir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ja wirklich starke Titel rausgebracht hat, war das doch sehr interessant für die meisten oder für viele Leute. Und ja, ich hatte ganz, ganz viel Glück, weil ein Tisch brauchte noch eine Person und ich war an dem Tag ganz alleine auf der Messe unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mich wohl dazusetzen und dann haben wir eine Runde Covenant gespielt. Und Covenant, thematisch sind wir Zwerge. Und wir versuchen natürlich der neue Zwergenkönig zu werden, weil der alte eben in geraumer Zeit abdankt und wir müssen natürlich dann sehr viel Ruhm erlangen und so Sachen machen, die Zwerge halt tun. Also wir bauen dann in den Minen Erze ab, wir bauen neue Fabriken und es ist ein Worker-Placer. Und im Prinzip hast du nur vier verschiedene Aktionen. Es ist einmal das Minen-Ding, was ich gesagt hatte, also neue Erze kriegen. Dann ist es Monster-Schlachten beziehungsweise Monster einsperren in die eigenen Gefängniszellen. Dafür gibt es auch Siegpunkte. Dann gibt es das die Waren transportieren zum König, die quasi so spenden. Auch dafür gibt es Ruhmespunkte. Und dann noch das eigene Tableau upgraden. Und die Grundmechaniken sind total simpel. Aber du hast dann ganz viele verschiedene Leisten, auf denen du vorwärts gehst, die auch verschiedene Boni dir geben. Und dann kann es eben durchaus passieren, dass du in einem Zug irgendwie 3, 4 verschiedene Kombinationen noch auslöst, wodurch das dann wirklich, also es ist ein total belohnendes Gefühl. Du kriegst und kriegst und kriegst irgendwelche Sachen. Und ja, hat wirklich viel Spaß gemacht. Bin ich bisher noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren, aber wird demnächst auch auf dem Tisch landen bei mir.
Okay, du hast es also auf der Messe nur angespielt, ein paar Runden.
Genau, richtig.
Und hast es dann auch mitgenommen.
Ja.
Okay, voll gut. Habe ich auch noch nicht gespielt. Genau, ihr habt ja eure Highlights alle schon gesagt. Jesper hat dann gleich auch mit seinen Spielen angefangen. Ich würde auch gerne noch mein Highlight sagen von der Messe. Ja, wie jedes Jahr natürlich, die Leute zu treffen. Und eben, dass wir von BSN dieses Jahr einen Stand hatten, fand ich mega gut. Ich hatte auch meinen Standdienst am Samstag. Zusätzlich habe ich auf der Messe zum allerersten Mal Regeln erklärt. Und zwar von den Spiele-Dinos, also von der Brettspiellösung. Die haben dieses Jahr zwei Spiele verlegt und die habe ich an deren ihrem Stand erklärt. Das habe ich auch zum allerersten Mal gemacht auf einer Messe. Dementsprechend heißer war auch meine Stimme am Sonntagabend. Jeder hat gedacht, ich wäre krank, aber nein, ich musste eben gegen den Messelärm in Halle 3 anbrüllen. Das war ganz schön anstrengend. Genau, das war echt cool. Euch alle zu sehen, das Team von Brettspiel News ist selber komplett Deutschland verteilt. Wir sehen uns nicht allzu häufig. Wir haben ein Teamfoto gemacht. Waren nicht alle auf der Messe von uns, aber ich glaube 21 Köpfe habe ich gezählt auf dem Foto. Auch das richtig, richtig stark. Genau. Und spielerisch hat mich Feyers Swamp total fasziniert. Ich habe im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge 101 gesagt, dass ich das Spiel sehr grün finde und nicht mehr über dieses Spiel sagen kann. Ich hatte in unserem Airbnb die Chance, das Spiel anzuspielen. Ja, nicht nur anzuspielen, sogar eine komplette Partie zu spielen. Und ich mag das Spiel. Das ist richtig gut. Es ist ein Worker-Placer, bei dem wir eben in einem Sumpf um unsere Rasse ausbreiten möchten. Es hat Anleihen von Terra Mystica, wer das kennt. Aber es hat nur dieses Gefühl von Terra Mystica. Es spielt sich nicht weiter wie dieses Spiel. Genau. Worker Placer mit diesem Arbeitereinsatz. Meine Tochter ist gerade da, es lenkt mich etwas ab. Nochmal von vorne. Also, es ist ein Worker Placer. Und mit diesen Aktionsfeldern setzen wir eigene Kolonien auf die Inseln von diesem Sumpf und verbreiten die so. Und dadurch entstehen immer engere Gänge, wo wir noch mit unseren Schiffen durchschippern müssen. Und das fühlt sich echt cool an, dass der Platz, am Anfang hat man überall Platz mit seinem Schiff rumzufahren, kann überall hin, aber durch diese Gänge, durch die Kanäle, die wir dann bauen, wird der Platz immer beengter. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, an Siegpunkte zu kommen, eben über diese Kolonien, die wir an die Inseln dran setzen, und dann gibt's da einen Mehrheitenmechanismus am Ende. Man kann aber auch Fische sammeln, und diese Fische kann man dann eben an fremde Kolonien, also von meinen Gegenspielern, verkaufen, um an Geld zu kommen. Man kann sie aber auch auf eigenen Kolonien abladen, um dann mit einer weiteren Aktion ein Fest zu feiern. Und jeder, der auf dieser Insel, wo das Fest gefeiert wird, Fische auf seinen Kolonien hat, erhält dann Siegpunkte. Insgesamt ein sehr einfaches Spiel von den Regeln her, aber hat mir richtig gut gefallen. Also es ist nicht einfach nur ein grünes Spiel, es ist ein sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach. Auf der Messe hatte der Verlag leider nur 200 Exemplare. Die waren am Donnerstag ratzfatz ausverkauft. Ich hatte keine Chance, überhaupt an eins zu kommen. Bevor ich dran gedacht habe, waren die schon längst weg. Ja, aber es soll nächstes Jahr bei Strohmann Games auf Deutsch kommen, von dem her die Chance für jeden, an eins reinzukommen. Ich finde das echt gut.
Tatsächlich, da kann ich mich auch anschließen. Ich habe es ja mit dir zusammengespielt, Sven. Welchen Platz hast du nochmal gemacht?
Soll ich das jetzt wirklich sagen, dass ich Erster geworden bin? Ich glaube, ich traue mich das gar nicht. Das wäre ein bisschen Angeberei.
Ja, alles gut. Ich bin Letzter geworden und es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, also ich muss gestehen, ich habe Terra Mystica nie gespielt und auch die ganzen anderen Nachfolger quasi nicht. Und Feyers Swamp, das war schon ein ganz eigener Mechanismus. Natürlich Worker Placer, aber eben durch diese Aktion, dass du dann irgendwie dein Spielfeld weiter begrenzt und dann nur noch am Ende durch irgendwelche Kanäle durchfahren kannst und genau schauen musst, wo sind denn jetzt meine Boote, wo muss ich jetzt meine Städte hin platzieren, um noch möglichst viele Punkte zu bekommen. Das war schon, fand ich, ein ganz interessanter Mechanismus, den ich so noch nicht kannte.
Ich wollte gerade nach dem Vergleich zu Terra Mystica fragen.
Da kann Sven doch bestimmt was erzählen, oder?
Oh Gott, wie war denn das?
Also Spielmechanik ist ja schon mal grundsätzlich anders, so wie ich das jetzt gerade anhöre.
Ja, ja, eben, der Worker Placement, den gab es ja gar nicht. Im Grunde, was du halt wirklich hast von Terra Mystica, sind diese Passblättchen, die du am Ende kriegst. Also wenn du am Ende nichts mehr machen möchtest, dann nimmst du dir ein Blättchen von dem Vorrat und das gibt dir dann Einkommen am nächsten in der nächsten Runde, beziehungsweise wenn du passt in der nächsten Runde, bekommst du dann eben Siegpunkte oder was auch immer, was auf diesem Plättchen steht für deine Errungenschaften, die du dann in diesem Zug erreicht hast. Das ist so das Größte, was von Terra Mystica übernommen wurde. Aber eben auch diese Nachbarschaftshilfe in Anführungszeichen, also dass du belohnt wirst, wenn du dem Gegner etwas gibst, gerade diese Fische, dann kriegst du eben viel Geld, aber er kann damit eben Feste feiern, um daraus Siegpunkte zu machen. Das fühlt sich auch sehr ähnlich an, aber es ist kein Terra Mystica, es ist auch kein Nachfolger von Terra Mystica, es hat nur so ein Gefühl von Terra Mystica. Es ist aber auch wesentlich einfacher vom Komplexitätsgrad. Ja, das ist eigentlich der Vergleich. Also es ist die runden Bonuskarten, die wurden übernommen. Alles andere ist eigentlich ein anderes Spiel.
Für mich die große Stärke bei Terra Mystica, habe ich eigentlich auch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich kenne nur Age of Innovation. Aber die große Stärke ist da ja eigentlich auch für mich, dass es überhaupt nicht glücksabhängig ist. Also eigentlich, nachdem du die Völker gedraftet hast, wenn das gute Spieler sind, könnten die danach wahrscheinlich aufs Feld gucken und nach einer halben Stunde sagen, okay, du hast gewonnen, so ungefähr. Wie ist das bei Fair Swarm? Also gibt es da einen Glücksanteil drin oder ist das
ja,
eigentlich?
Ja, es gibt die Höhlen. Du kannst in eine Höhle fahren und auf jeder Höhle liegen Blättchen drauf. Und auf diesen Blättchen, dann bekommst du sofort eine Ressource oder eben Siegpunkte am Ende. Und ich glaube, in jeder Höhle liegen 3 oder 4 Blättchen. Die sind gemischt. Das ist der Glücksanteil. Gibt es noch irgendwo Glücksanteile?
Die auch diese Plättchen in diesen Tempeln, die sind jetzt nicht spielentscheidend. Ne? Also okay. Wir haben am Ende so viele Punkte gehabt, beziehungsweise Sven hat so viele Punkte gehabt, dass es da keine Rolle mehr spielt, ob du jetzt 4 oder 7 Siegpunkte da rausbringst. Ne?
Also ich hatte Höhlenplättchen, die hatten 2, 3 Siegpunkte drauf und der Tobi hatte ein Höhlenplättchen, das hat 9 Siegpunkte drauf gehabt. Wir waren aber irgendwo im Bereich 170,
glaube ich, oder 150.
Ja, und es gibt 5 Höhlen, die kannst du jeweils einmal besuchen. Ja, es relativiert sich. Aber der Glücksanteil, den gibt's ja.
Klingt aber wirklich spannend. Also es ist auf jeden Fall auf meiner Liste, muss ich unbedingt spielen.
Ja, auf meiner mittlerweile auch, leider. Ja, so viel zu Fair Swamp oder die Sümpfe von Fair, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Oder wird es heißen? Genau, wer möchte denn als nächstes?
Ich habe mir am Donnerstag auf das Spiel, das erste Spiel, das ich mir gekauft habe, war Auf wilden Wegen von Pika Games, aber das gab es schon auf Deutsch, von Steinbock Brettspiele, ist ein relativ neuer Verlag. Das ist ein 2-Personen-Spiel und da steht schon Adventure auf der Schachtel drauf und das hat mich grafisch sehr an Adventure Time erinnert, falls ihr diese Zeichentrickserie kennt mit diesem gelben Hund, der sich so verbiegen kann. Ich weiß nicht, was ich da erwartet habe. Also da war ziemlich viel Text auf den Karten. Das war eher so ein Optikkauf. Ich habe dann am Stand noch Michael getroffen. Der hatte das schon gespielt. Da habe ich ihm gesagt, bitte erzähl jetzt nichts Schlechtes darüber. Und da verzog er so das Gesicht nicht. Ich wusste, oh nein, bitte nicht 30 € versenkt haben für irgend so ein Ding, das mal wieder nur wegen dem Cover gekauft hat. Aber dann habe ich es zu Hause probiert. Also ich habe es jetzt gestern mit Christian gespielt. Und man kam ein bisschen schwer rein, muss ich sagen. Und vielleicht hat Michael das einfach nicht weit genug gespielt, dass es dann irgendwann cool wird, weil dann ist es halt ein richtig krasser Engine-Builder. Thematisch geht es darum, dass wir so in einem freundschaftlichen Wettkampf sind von so jungen Helden, die so ein bisschen Ansehen sammeln wollen, um irgendeinen bestimmten Platz im Dorf zu bekommen. Und dafür muss man halt auf die Reise gehen. Du kannst auf so einem Spielplan so verschiedene Pfade einschlagen und da immer weiter hochklettern. Am Ende kommst du zu so einer Truhe, da gibt's dann halt so eine Belohnung und dann bist du wieder zu Hause, dann kannst du wieder einen neuen Weg einschlagen und so weiter und so fort. Du kannst einfach Geld erhalten und du kannst halt Karten ausspielen. Die Karten teilen sich auf in Gebäude, in Abenteurer und in Gegenstände. Und Abenteurer haben das Besondere, die kommen mit Proviant rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sven den tollen Abenteurer spiele oder sowas, der bringt dann 3 Proviant mit und hat die Fähigkeit Reisen 2 und wenn ich den aktivieren will, dann nehme ich da ein Proviant runter. Und wenn ich 3 Proviant davon weggenommen habe, dann ist Sven der tolle Abenteurer auch durch quasi und dann kommt der in so einen Punktestapel rein. Dann ist der weg, dann kann ich seinen Effekt nicht mehr nutzen, aber ich will meine Karten eigentlich alle durchbringen. Also ich habe ein Interesse daran, das Proviant darunter zu kriegen, weil die bringen halt am Ende Punkte. Nur was ich durchgebracht habe, ist dann auch im Punktestapel. Und die Punktemechanik, die ist so ein bisschen komisch, weil das so ein bisschen mit Memory verbunden ist. Also im Laufe des Spiels, also es geht auch wirklich lange. Für ein 2-Personen-Spiel haben wir da, also ich habe den gleichen Tag gestern noch eine 2. Partie gespielt, da war ich regelfest. Und wir haben da trotzdem über eine Stunde dran gesessen. An einem recht komplexen Strategiespiel dafür, dass es so eine 2-Personen-Spiele-Schachtel ist. Also es ging schon ziemlich lange und da schaufelt man haufenweise Karten in diesen Siegpunktestapel rein. Aber man darf sich ihn nicht mehr angucken. Also wenn ich eine Karte einmal da reingepackt habe, dann weiß ich, im besten Fall habe ich mir gemerkt, was da drin ist. Ist es ein Kaninchen, ist es ein Frosch oder ist es eine Krähe? Weil am Ende kriege ich nämlich von diesen Dorfbewohnern, die sind in 3 Teile unterteilt, von der niedrigsten Gruppe mal die höchste Gruppe die Punkte. Aber wenn irgendeine Gruppe 0 ist, dann multipliziere ich mal 0 und dann kriege ich gar nichts. Das heißt, ich muss so ein bisschen nach Gefühl gehen, habe ich da schon 5 Frösche reingepackt oder waren es doch nur 2? Soll ich da ein paar mehr Kaninchen reinschaufeln? Und mal bei diesen Gegenständen sind das so ausgelöste Sachen. Ne? Immer wenn jemand eine Karte spielt, dann darf man da so eine Münze runternehmen. Immer wenn jemand eine Karte zieht oder so etwas, dann darf man da eine Münze runternehmen. Die Sache ist, ich kann auch bei dir die Sachen auslösen, genauso wie du bei mir meine Artefakte auslösen kannst. Das heißt, man kann sich da so ein bisschen versuchen, beim Gegner immer so wieder was wegzuholen, indem man versucht, diese Sachen auszulösen, die er dahin gespielt hat, ne? Um an diese Kohle ranzukommen, um mehr Abenteurer zu spielen, um auf den Plan weiter voranzukommen, um immer mehr auf- und gleichzeitig abzubauen, um immer mehr Zeug in diesen Punktestapel reinzuschaufeln. Das wird nach so 3, 4, 5 Runden schon so ein krasser Engine-Builder, weil da muss ich gucken, okay, ich kann den aktivieren, dann kann ich 2 laufen, da kriege ich diese Münze, die kann ich dann wieder da ausgeben, dann kann ich diese Karte spielen, dann kann ich in dieses Gebäude investieren. Immer wenn ich investiere, kann ich noch da 2 Karten ziehen und durch diesen Effekt kann ich von den gezogenen eine zeigen und die gratis spielen und bla bla bla. Ne? Alles super verzahnt, super toll, man hat die ganze Zeit zu tun, also das war wirklich gut. Kann ich bisher noch nichts Schlechtes sagen nach 2 Partien, ich habe schon Bock auf die 3. Ich glaube, das muss ich Michael noch mal ein bisschen genauer angucken.
Okay. Ja, aber er scheint es ja nicht mitgenommen zu haben. Kann das wohl nicht. Wie heißt das Spiel nochmal?
Auf wilden Wegen auf Deutsch. Oder A Wild Venture. Ne, A Wild Adventure.
Okay.
Oder A Wild Venture, bin ich mir gerade unsicher. Ja.
Auf als du gerade erzählt hast mit dem Proviant und runternehmen und dann punkten die Karten, hat es mich an Press erinnert, wo man ja auch die Fabriken baut und im Endeffekt sind sie erst dann wertvoll, wenn die ganze Kohle, das ganze Eisen runtergenommen wurde. Ja, aber wird wohl etwas anders sein, ja.
Kann ich nicht zu sagen, ist eine Bildungslücke bei mir.
Oh, okay.
Dringend nachholen, bitte.
Gut, Nils, hast du denn noch was gespielt nach der Messe, vielleicht auch vor der Messe, oder?
Wir haben auf der Messe Artengarten mitgenommen, denn Arche Nova ist so eins dieser Spiele, die wir rauf und runter gespielt haben, vorwiegend zu zweit.
Ich habe Artengarten gestern Abend hier auf dem Tisch aufgebaut, weil du gesagt hast, du möchtest drüber reden, habe ich gedacht, damit ich auch irgendwas drüber sagen kann, ich habe es mir auch mitgenommen, ich habe die Anleitung gelesen, die ist gar nicht so wild, ich finde sie recht einfach, aber ich bin gestern Abend während dem Anleitung lesen eingeschlafen, habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach ins Bett, ich brauche ein bisschen Messeruhe, aber voll gut, dass du jetzt drüber reden kannst.
Ja, also es steht ja, ist natürlich auch von Matthias Weger, ne, und es steht ja auch drauf, ein Arche Nova-Spiel, man merkt die DNA von Arche Nova, aber es ist halt komplett anderes Spiel, ne? Also nicht vergleichbar meiner Meinung nach. Vielleicht erstmal zu den Fakten, es ist für 1 bis 5 Spieler, Archinova war ja nur für 4 maximal, aber ein Solo-Modus gibt's halt auch wieder. Ob ich den empfehlen würde, ausprobiert habe ich noch nicht. Steht drauf, 20 Minuten pro Spieler, das ist auch eher 30 bis 40 Minuten realistisch. Man kann das schaffen in 20 Minuten pro Spieler, aber ich sag gleich, wo die Schwäche des Spiels ist, dann wird vielleicht auch klar, warum ich glaube, dass da 30 bis 40 Minuten realistischer sind. Und natürlich auch bei Feuerland erschienen. Ne? Ich würde ganz gerne erstmal mit den Ähnlichkeiten anfangen, weil das bestimmt viel interessiert. Also die Symbolsprache ist im Prinzip das Gleiche. Man erkennt alle Symbole wieder vom Raubtier bis zum Affen bis Afrika-Symbol und was weiß ich nicht alles. Und das Witzige ist auch, dass die Aktionsauswahl im Prinzip das gleiche ist. Wir haben halt nicht 5 Karten vor uns, sondern nur 4 Plättchen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Die haben unterschiedliche Stärken. Je weiter rechts sie liegen, desto stärker sind sie. Drehe ich sie um, werden sie immer noch mal ein bisschen stärker. Das kennt man ja auch. Und wenn ich eine Aktion ausgeführt habe, dann muss ich sie halt danach nach ganz links legen, sodass die anderen Aktionen rüberrutschen und halt dadurch auch wieder stärker werden. Es gibt aber nicht so viele verschiedene Aktionen, sondern eigentlich gibt es nur eine Sponsorenkarte, die heißt da anders, die heißt Projektkarte. Damit spielt man Projekte aus. Und dann gibt es 3 Tierkarten, also 3 Karten, um Tiere auszuspielen, für 3 verschiedene Habitate, denen die Tiere immer zugeordnet sind. Ansonsten gibt es auch noch welche, die sind halt allen 3 zugeordnet quasi. Könnte ich dann also mit jeder Karte ausspielen.
Ja, du musst doch keine Gehege mehr bauen, nicht wahr?
Nee, genau. Und wenn ich die umdrehe, dann ist es halt so, also wenn ich die Karte umdrehe, dieses Plättchen umdrehe, dann ist es halt so, dass ich auch mal 2 Tiere auf einmal ausspielen kann zum Beispiel. Auch wie bei Archinova mit Gesamtstärke und so weiter, die halt immer angegeben ist durch die Stärke, also durch die Position, auf der mein Plättchen liegt. Es gibt auch Artenschutz, das funktioniert alles ein bisschen anders, man blockiert sich nicht gegenseitig bei dem Artenschutz, also jeder hat alle Felder zur Verfügung, selbst wenn irgendwer anders ein Artenschutzprojekt unterstützt hat, kann ich das auch immer noch machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und was ich ganz wichtig finde an der Stelle, für alle, die das vielleicht kaufen wollen, es hat auch doch so einen leichten Wettlaufcharakter und ist damit nicht ganz das, was wir ursprünglich mal erwartet hatten. Der Zug ist relativ simpel, also es sind einfach abwechselnd Züge, bis irgendwann Spielende ausgelöst wurde. Einer fängt halt an und dann geht's immer hin und her. Oder halt 3 rum, je nachdem, mit wie vielen ich spiele. Dann nehme ich am Anfang immer ein Plättchen. Das wird dann dadurch vorgegeben, auf welcher Stärke meine Projektkarte gerade liegt. Es gibt eine Auslage, die durchnummeriert ist von 1 bis 6. Und je nachdem, wie stark halt meine Projektkarte gerade ist, so weit habe ich halt die Auswahl in der Auslage, um mir ein Plättchen zu nehmen. Kennt man auch ein bisschen von Archinova, ne? Mit der Rufleiste, die es ja bei Archinova war.
Ja, und dann um kann Karten zu nehmen, muss ich eben die Aktionskarte Karten spielen.
Genau.
Ist jetzt hier nicht der Fall. Du kriegst auf jeden Fall einen.
Ja, genau. Du kriegst auf jeden Fall eine, aber welche du nehmen darfst, ist dann halt abhängig halt von der Stärke der Projektkarte. Und dann spielst du entweder, also nimmst du eine Aktionskarte, eine von diesen 4 Plättchen, aktivierst die und sagst halt, okay, entweder ich benutze die jetzt, um was auszuspielen, also entweder ein Tier oder halt ein Projekt. Oder ich ziehe 2 Karten bei den Tierkarten verdeckt. Oder macht dieses Zuschnappen, was wir auch von Archinova kennen, nehmen also eine mit der Projektkarte, eine gezielt aus der Auslage raus. Und dann ist mein Zug, kann ich, halt wenn ich ausgespielt habe oder genommen habe, habe ich noch freie Aktionen, wie zum Beispiel ein Bauwerk auszuspielen. Da stehen bestimmte Bedingungen drauf für die Bauwerke. Ich kann die also nicht einfach so raushauen. Ich muss dann halt, muss neben einem Raubtier liegen, muss am Fluss liegen, muss 3 verschiedene Kontinentsymbole haben und sonst irgendwas. Dann kann ich den Artenschutz unterstützen gegebenenfalls, das ist halt auch freiwillig, kann ich insgesamt 4-mal, habe ich 4 verschiedene Plättchen mit verschiedenen Wertigkeiten für. Und ich kann Aktionskarten aufwerten und da habe ich 4 Karten mit, also 4 Bedingungen. Und je nachdem, ob ich eine oder mehrere in meinem Zug erfüllt habe, kann ich dann nur noch eine oder mehrere Aktionskarten aufwerten. Und dann ist es fast vorbei, ich muss dann noch auf 6 Handkarten oder Handplättchen, muss man ja sagen, reduzieren. Und halt die Auslage wieder auffüllen, ne? Zack, bumm, war's das, der nächste bitte. Und es funktioniert super. Also ich habe das nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass das trotz das gleicher Mechanismus, ne, und obwohl es ein grundsätzlich anderes Spiel ist, nämlich ein reines Plättchenlegespiel, wofür wir nicht unbedingt Fans sind, funktioniert das da, ja. Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großes Plus, weswegen wir auch sagen, war ein guter Kauf, bleibt bei uns in der Sammlung, spielen wir weiter. Die Mechanik lässt wirklich, also es ist ja doch irgendwo geführt, weil du nicht so viel Auswahl hast, aber irgendwie hast du doch relativ viel Auswahl. Du kannst verschiedene Strategien fahren. Du kannst irgendwie sagen, das ist so das, was meine Frau eigentlich gerne macht. Ja, ich bastel jetzt hier mein bestmögliches Puzzle irgendwie, dass sich möglichst alles irgendwie bedingt und am Ende so eine riesige Punktesumme rauskommt. Und das funktioniert, das haben wir am Anfang auch so gemacht. Und irgendwann hatte man seine vier Artenschutzprojekte unterstützt. Das löst dann das Spielende aus. Zooplan war nicht einmal voll. Und ich habe es dann das letzte Mal ausprobiert und habe dann einfach mal gesagt, es ist mir vollkommen egal, was ich hier hinlege. Hauptsache, ich baller diesen Zoo so schnell voll, wie es geht. Und habe damit einen dicken, fetten Sieg eingefahren. Also und deswegen sage ich auch, der Wettlaufcharakter ist doch irgendwie da. Denn das Puzzle kann halt sein, wenn man sich einig ist, ja, okay, ich versuche jetzt hier eine maximale Punktzahl rauszuholen, dass sich das alles gut gegenseitig bedingt. Oder das Puzzle ist, ich versuche die Zeit zu optimieren und einfach nur möglichst schnell aufs Zielende zuzurasen, aufs Spielende zuzurasen, um ja, dann quasi noch 10 Bonuspunkte zu kassieren im Gegensatz zu dem anderen. Und naja, muss man halt überlegen, ob man das mag. So, und jetzt der riesengroße Kritikpunkt.
Aber ganz kurz, dieser Wettlaufcharakter war ja auch schon in Archinova da. Ja. Natürlich war er wesentlich später, weil das Spiel eben wesentlich länger dauert, aber im Endeffekt gehört es ja zum Spiel.
Absolut, man muss es halt nur mögen, ne? Also man muss halt wissen, dass man sich darauf einlässt, ne? Witzigerweise sagt meine Frau, ich teile das nicht so ganz, aber sie sagt, bei Archinova hat sie das nie so gestört. Sie empfindet Archinova nicht so als Wettlaufspiel, auch wenn es das natürlich wirklich, also es ist nichts anderes als ein Wettlaufspiel, ne?
Ja, vielleicht gerade wegen der Spielzeit.
Gerade vielleicht wegen der Spielzeit, ja, das kann sein. Sie fühlt sich da auch nicht so gestresst, aber als ich dann da irgendwie einfach nur diesen Zoo vollgeballert habe, ohne Sinn und Verstand, muss man fast sagen, keine Ahnung. Wir haben nicht viele Spiele drauf, vielleicht war es auch Glück. Ne? Vielleicht war es auch Glück, dass es in dem Moment einfach gut funktioniert hat, das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich zwei Züge länger gebraucht, vielleicht hätte es immer nicht dann gehabt, weiß ich nicht. Ne? Denn meine Endwertung war fast nicht vorhanden. Und das große Negativpunkt für mich, der wahrscheinlich in 3-4 Spielen keiner mehr ist, es ist echt unübersichtlich, ja. Also man hat diese Tierplättchen, die sind relativ groß, das sind Hexplättchen und die legt man hin und die sind die vollgeballert mit Symbolen und die Symbole sind natürlich wichtig, aber es steht auch der Name drauf und es ist gekennzeichnet, ob es ein Projekt ist und unterschiedliche Farben und es ist ein dickes, fettes Bild drauf. Und das ist natürlich schick und man will das auch haben, aber es ist am Anfang echt unübersichtlich und gerade wenn der Zoo voller wird und ich muss auch noch die Auslage im Blick behalten und meine Plättchen im Blick behalten, die ich auf der Hand habe, dann wird das echt unübersichtlich und man sieht doch relativ schnell mal irgendwie nicht, dass da ja gerade ein Tier aus dem Waldland lag und das hätte ich eigentlich gebraucht oder sowas. Oder meiner Frau ist es dann zweimal passiert, dass sie so eine Plättchenumlegebedingung erfüllt hatte, aber es einfach nicht gesehen hat, ne? Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich gehe davon aus, dass das besser wird, wenn man es halt öfter gespielt hat und die Karten ein bisschen besser kennt. Und es ist definitiv auch glückslastiger als Archinova, ne? Also wenn du einfach das Pech hast, dass das nicht gut zusammenpasst, was da so gerade in die Auslage kommt, dann kannst du damit nicht wirklich was anfangen halt, ne?
Ja, wobei das hast du auch schon bei Archinova gehabt, dass die Kartenauslage schon sehr relevant war.
Ja, absolut. Ich empfinde es hier aber als schlimmer, ehrlich gesagt.
Okay.
Weiß ich nicht, also es kommt mir bisher so vor. Also bei Archinova hatte ich trotzdem immer noch irgendwie das Gefühl, ich finde irgendwie so ein Workaround, sage ich mal. Ne? Mhm. Also irgendwie günstige Aneinanderkettung von anderen Zügen, sodass ich dann doch irgendwo da hinkomme, wo ich vielleicht hin wollte. Wenn hier die Plättchen nicht passen und ich kann dann einfach nicht ausspielen oder ich nehme halt dieses, ich ziehe zwei verdeckt und ziehe die ganze Zeit nur Sachen, die ich nicht brauche, die nicht zu den Artenschutzprojekten passen, die vielleicht eine Stärke haben, die ich gar nicht erreichen kann bisher, dann spiele ich halt nicht aus, ne? Und dann ziehe ich weiter. Okay. Und die Downtime, ne? Also ich habe es ja am Anfang gesagt, 30 bis 40 Minuten würde ich eher sagen, weil man halt Probleme hat, den Überblick zu behalten. Und dann ist es natürlich so, wenn dann die anderen dran sind, ja, dann sitze ich halt da, ne? Und wenn ich dann vielleicht auch schon wusste, was ich das im nächsten Zug machen will, dann warte ich da relativ lange, bis halt meine Mitspieler fertig sind. Das muss einem halt auch klar sein. Ne? Das kann auch schnell gehen natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns zu Hause ist Downtime immer ein Problem, weil meine Frau doch sehr gerne überlegt. Soll nicht negativ sein, ne? Es ist halt nur, gehört halt irgendwie dazu. Und das hat man bei diesem Spiel auch sehr, sehr stark gemerkt, so dass ich auch, glaube ich, also Archinova spiele ich eigentlich nur zu zweit. Und das hier würde ich auch sagen, 2, wahrscheinlich maximal 3 wäre so das, was ich empfehlen würde, eben gerade nach den ersten 4 Spielen.
Ja, okay. Ja, also ich spiele auch Archinova ganz, ganz viel, weil meine Freundin das auch sehr, sehr gerne mag. Ich muss sagen, Mich würde das gar nicht reizen, tatsächlich. Ich habe das auch auf der Messe gesehen, habe immer so einen Bogen da drum gemacht. Ich glaube auch, ich bin schon mittlerweile so ein bisschen Arche Nova geschädigt, weil sie ständig ankommt und lass uns doch Arche Nova spielen. Hör doch auf mit deinen neuen ganzen Spielen. Können wir nicht einfach Arche Nova spielen? Und dann noch einen Arche Nova quasi als Light-Version dazu haben, glaube ich, es bringt mir nicht so viel tatsächlich. Vor allen Dingen, weil ich immer denken würde, wenn ich das spiele, ich könnte auch genauso gut dann das richtige Arche Nova spielen.
Aber das ist es nicht, ne? Also das muss ich nochmal ganz klar sagen, es ist nicht Arche Nova Light. Es fühlt sich nicht so an. Es steht Arche Nova, also es steht ja drauf, ein Arche Nova Spiel oder sowas, ne? Mhm. Und es sieht auch so aus und die Grafiken, wie gesagt, das ist wirklich gleich, aber es fühlt sich für mich überhaupt nicht an wie Arche Nova, obwohl es diesen gleichen, in Anführungszeichen, Aktionsmechanismus hat da, ne? Okay. Es ist wirklich Plättchen legen und die Plättchen geschickt kombinieren irgendwie und die Plättchen sind alle gleich groß, also auch nicht so wie bei Arche Nova, dass da irgendwie ein Formenpuzzle entsteht oder sowas, ne? Dass ich mein Zoo da relativ gut zubaue. Also von daher hat es für mich eigentlich relativ wenig mit Arche Nova gemeinsam, muss ich sagen.
Okay, also du würdest sagen, dass es schon so ein so unique ist, dass man das auch auf jeden Fall zusätzlich zur Arche Nova im Schrank stehen haben kann.
Absolut, absolut. Also ich würde dir einfach sagen, entweder du wartest bis zu unserem nächsten Brettspiel-News-Wochenende und ich bringe es mit und dann probierst du es aus, wenn du vorher nicht mehr die Chance hattest. oder wenn du die Chance hast, probierst du es auf jeden Fall so mal aus und dann entscheidest du es. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, wenn man Arche Nova auch mag.
Alles klar, ich nehme die Einladung an.
Sehr schön. Wo du jetzt schon gesagt hast, ein Tierspiel, das unübersichtlich ist, habe ich eine schöne Überleitung, weil auf der Messe habe ich noch ebenfalls ein unübersichtliches Tierspiel spielen können. Die Rede ist von einem Spiel, bei dem wir Pferde-Ranchen aufbauen müssen, mit einem I Cut Your Choose-Mechanismus. Und die Rede ist von Epona von Delicious Games. Ich habe es auf der Messe gespielt. Wir haben es komplett durchgespielt. Es ist kein langes Spiel. Bei dem Spiel startet jeder Spieler mit 3 Ranch-Karten. Auf den Ranch-Karten sind Siegpunktvorgaben angegeben, die rechts daneben ausgelegt werden müssen. Und auf einer in der Mitte liegenden Karte steht immer, welche Spieler Karten aus der Mitte ziehen dürfen und diese dann aufteilen in 2 Stapel und welchem Spieler sie diese Karten dann anbieten müssen. Also im Endeffekt, Spieler A muss jetzt die Karten ziehen und dann Spieler B anbieten. Gleichzeitig muss Spieler C, Spieler D Karten anspielen und E muss F Karten anbieten. Also das Spiel geht von 1 bis 6 Spieler, wobei die Solo-Variante kenne ich nicht. Genau, soweit zum Mechanismus, also I cut, you choose. Und dann muss man sich eben die richtigen Karten da irgendwie rausziehen und an seine Stelle anlegen, um dann eben Punkte zu machen. Es gibt Jockeys, es gibt Pferde und wenn die Jockeys zu den Pferden passen, dann gibt es eben am Ende Punkte. Es gibt aber auch Wegen, mit denen man dann am Spielende nochmal Karten umsortieren kann in seinem kompletten Gehöft. Es gibt Mitarbeiter, die dann auch nochmal Sonderfähigkeiten haben. Es gibt eine Unmenge an Symbolen und das macht das Spiel mega unübersichtlich, vor allem wenn die Auslage immer größer wird. Man darf 3 Ställe haben, die noch nicht fertig gewertet sind. Sobald die Wertung erreicht ist, darf man eben weitere Ställe sich dazulegen, bis zu 6 oder 7 Stellen, glaube ich, übereinander. Und jeder Stall hat rechts daneben eine Auslage von 6 Karten wiederum. Das heißt, man hat eine Auslage von 6x6 Karten vor sich liegen. Das hat jeder der 6 Spieler auf dem Tisch. In der Mitte liegen dann noch die ganzen Kartenstapel. Auf der Messe war gar nicht so viel Platz. Meine Auslage ging dann über diese Kartenstapel hinweg, die in der Mitte lagen. Die Leute mussten dann von unter meinen Karten wieder die Karten rausziehen. Also das war echt unübersichtlich. Ich habe meine Karten schon gar nicht gemerkt, welche Symbole habe ich überhaupt, was kann ich jetzt werten und was für Punkte habe ich dann am Ende. Keine Ahnung, das war mir am Ende auch egal. Geschweige denn, was haben die anderen überhaupt in ihren Auslagen liegen? Mit wem tausche ich? Was biete ich dem an, damit er möglichst den Stapel nimmt, den ich nicht gebrauchen kann, sondern mir den Kartenstapel zurückgibt, den ich eben haben will? Dann kann man natürlich die Pferde noch paaren. Ja, es gibt Pferde in männlich, in weiblich und es gibt Pferde, wo kein Geschlecht angegeben ist. Ich kann Pferde auf meiner eigenen Ranch miteinander paaren, wenn sie dann, wenn ich denn ein männliches Wesen und ein weibliches habe, funktioniert das ganz gut. Wenn mir aber eben das männliche Wesen fehlt, kann ich mit meinem Tauschpartner auch noch fragen, hey, kann ich deinen Hengst benutzen? Du kriegst dafür einen Siegpunkt und ich krieg dafür einen Fohlen, was mir dann auch einen Siegpunkt bringt. Wenn es aber von der gleichen Rasse ist, bekomme ich 2 Siegpunkte und so weiter. Mega viele Optionen bietet dieses Spiel. Nichtsdestotrotz hat mir das Spiel tatsächlich viel Spaß gemacht. Und jeder, der Pferde liebt, gerne reiten geht oder sich mit Pferden beschäftigt, dem kann ich das Spiel tatsächlich empfehlen. Die Regeln sind nicht schwer. Die Unübersichtlichkeit wird wahrscheinlich irgendwann mal von Partie zu Partie immer weniger werden. Und wenn ich die Symbole dann eben mal kenne, kann ich mir das gut vorstellen, dass es übersichtlicher wird. Und auch die Wertung am Ende wird wahrscheinlich irgendwann mal übersichtlicher. Nur an diesem Messetag, das war mir dann einfach viel zu viel.
Hättest du eine Altersempfehlung, ab wann man das mal ausprobieren kann?
Laut BoardGameGeek steht hier ab 10 Jahren. Ich würde behaupten, Spielerkinder können das schon ja ab 8 Jahren bestimmt schon spielen.
Bin beim Thema Pferde hellhörig geworden, auch wenn das ein bisschen klischeehaft ist.
Ja, das mag sein, ja. Genau, also für jeden Pferdeliebhaber empfehlenswert, genau.
Sind die Tauschkurse da festgelegt, was
nein,
es dir geben
nein.
muss, oder
also
ist es freies Handeln?
Du bekommst im Endeffekt 6 Karten, davon sind 4 Kartenstapel vorgegeben. Du kriegst zwei Pferde von 2 verschiedenen Pferdestapeln. Du kriegst 4 Karten fest und dann kannst du nochmal 2 von beliebigen Stapeln nehmen. Also du hast 6 Karten auf der Hand und darfst dir aufteilen, wie du möchtest. Ja, du kannst einen Einserstapel machen und einen Fünferstapel und das anbieten. Meistens passiert es dann schon, dass du einen 3-3er machst, also in unserer Partie zumindest. Aber ich habe auch schon ein 4-2er-Tauschgeschäft jemandem angeboten. Ja, der hat dann die 4 Karten genommen, weil ich unbedingt die 1-2 wollte.
Ich finde es ja bei dem Spiel so witzig, dass das von, und ich spreche ihn garantiert falsch aus, Wladimir Suki ist.
Ja.
Ich habe immer gedacht, hat er irgendwie die Erweiterung für Underwater Cities dabei. Ich habe gedacht, bringt der kein eigenes Spiel raus und dann kommt irgendwann das, ne? Und also ich kenne Evacuation, finde ich gut, ich kenne Woodcraft, finde ich gut, Underwater Cities finde ich gut. Und dann kommt damit sowas irgendwie. Ich werde das auf jeden Fall irgendwann mal probieren, wenn es sich ergibt, einfach schon, weil ich total neugierig bin.
Ja, kauf dir einen großen Tisch. Ja, bei ungeraten Spieleranzahlen bekommt ein Spieler dann eben immer 5 Karten und darf sich davon 3 aussuchen. Ja, wahrscheinlich eher ein Spiel für gerade Spieleranzahlen, aber ja, habe ich noch nicht so ausprobiert und die Solo-Variante kenne ich auch nicht, wie man das alleine spielen kann. Aber ja, ich fand's echt cool. Nur bin ich nicht wahrscheinlich der Pferdefan, den das Spiel braucht.
Ja, ich denke halt an meine Töchter, also die sind Spielaffin und meine Große wird 7 im Januar. Vielleicht wird es ja sogar ein Weihnachtsgeschenk.
Okay, der Nächste darf. Ansonsten kann ich weitermachen, ich habe hier eine ganze Liste.
Ich habe auch noch ein Spiel mit Tieren gespielt.
Ja, sehr schön.
Aber das hat keine süßen Tiere gehabt. Nichts, das man gerne streicheln möchte.
Cthulhu.
Ja, war da eine Karte drinne, auf der stand, dass der Blobfisch mal zum hässlichsten Fisch der Welt gewählt wurde. Oder zum hässlichsten Tier des Jahres oder sowas. Das war nämlich Flossenschlag. Endlich kam es mal dazu. Der Flügelschlag-Nachfolger. Und ich muss sagen, schon ein bisschen spielerisch schon ein bisschen anders. Also das, was ich an Flügelschlag so geschätzt habe, war dieser Engine-Building-Mechanismus, dass wenn du mit deinem kleinen Klötzchen deine ganze Reihe Vögel abläufst, dass jeder so eine kleine Aktivierfähigkeit hat und dass du dir da so kleine Kombo-Ketten drin aufbaust. Und das gab's in Flossenschlag nicht. Das fühlte sich schon so ein bisschen reduziert an. Also erstmal hat man keine Reihen mehr, sondern man hat Spalten, weil es gibt nämlich nicht 3 Lebensräume, sondern es gibt 3 Gewässertiefen. Oben hat man so den größten Bereich, da kann man dann, also da scheint auch ein bisschen das Sonnenlicht rein, ist halt so ein Sonnensymbol, da kann man dann halt Fische reinspielen, die das Sonnenlicht brauchen. Da gibt's so einen mittleren Bereich und unten ist so die mitternächtliche Tiefe oder irgendwie so wurde das genannt, halt wirkliche Tiefsee. Und wie bei Flügelschlag auch, haben die jetzt so bestimmte Bereiche, wo die hin können. Ne? Früher hatte man ja eine Ente, das war ein Wasservogel, die konnte ich nicht einfach in den Wald spielen. Jetzt habe ich halt irgendeinen Fisch, der kann nur in die Tiefsee, den muss ich dann halt ganz unten reinspielen. Aber es ist, wie gesagt, in drei Spalten unterteilt, wie bei Flügelschlag, sind das auch verschiedene Aktionen. Da gibt es auch immer noch Eierlegen, das ist jetzt nur Laichen, aber aus dem Laich können auch Fische rausschlüpfen. Und ein wichtiger neuer Aspekt ist, diese Fische, die da schlüpfen, die kann ich noch mit Aktionen so von Feld zu Feld bewegen, weil ich versuche, da Schwärme draus zu machen. Ich möchte möglichst immer drei Fische auf einen so einen Karree, da wo ich eine Karte reinlegen kann, sammeln, weil dann wird das ein Schwarm und das bringt dann halt mehr Punkte. Oder ich brauche den Schwarm auch als Kosten für zum Beispiel einen Walhai. Das ist ein Riesenfisch, der bringt richtig viele Punkte. Dafür muss ich aber erstmal ordentlich was geleistet haben. Ne? Ich muss Laichen, ich muss Fische draus machen, ich muss sie alle zum Schwarm zusammenfügen und dann kann ich diesen Schwarm ausgeben, um den Walhai zu spielen. Aber diese Kombo-Ketten, die fehlten irgendwie. Also das war sehr viel Fische spielen, vor allem weil dieses Ressourcenmanagement sehr viel einfacher war. Man hatte da nicht mehr mit drei, vier Ressourcen rumzumachen, sondern man hatte hauptsächlich, hatte ich das Gefühl, muss ich andere Karten ausgeben, um Karten zu spielen. Also die Kartenziehfähigkeit, die war sehr viel präsenter. Man ist auch leichter an Karten gekommen. Also jede Runde, wenn ich gesagt habe, ich möchte Karten ziehen, dann habe ich da 4, 5 neue Karten bekommen oder sowas, die ich dann wieder schreddern konnte, um andere Fische zu spielen. Aber ich wollte meistens nur an die Punkte, oder? Also an die Punkte auf den Fischkarten. Oder man halt Punkte gemacht, indem man geleicht hat und diese Fischschwärme gemacht hat. Aber, ja, also das, was Flügelschlag ausgemacht hat, würde ich sagen, ging da ein bisschen verloren. Es war ein bisschen leichter. Es war auch sehr viel flotter. Wir hatten uns gewundert, dass wir da am Anfang so schnell durch waren und hatten gleich zwei Partien hintereinander gespielt. Schlecht war es nicht, würde ich behaupten. Also ich würde es auch gerne wieder spielen, weil es immer noch gut ist. Aber steht Flügelschlag meiner Meinung nach ein bisschen nach. Wenn man jetzt glaubt, man holt sich eine verbesserte Version davon, es ist irgendwie daran gedoktert worden und funktioniert jetzt besser, dann würde ich sagen, nein.
Da kann ich mich übrigens auch nur anschließen. Ich hatte das schon mal in unserem Event-Podcast erzählt, dass ich Flossenschlag gespielt habe. Und ich hatte auch gesagt, dass ich so ein Flügelschlag-Ultra bin. Also bei mir wird Flügelschlag wirklich sehr, sehr regelmäßig gespielt. Und war auch damals in unserer WG so das beliebteste Spiel überhaupt. Und jetzt dachte ich erst, okay, alles klar, dann kam irgendwann Schwingenschlag, okay, habe ich da ausprobiert, ist bei mir durchgefallen, auch vom Thema finde ich es allein schon viel schlechter, als irgendwelche Vögel zu platzieren, dann was mit Drachen zu machen, konnte ich mich überhaupt nicht irgendwie so richtig mit identifizieren und dann kam jetzt Flossenschlag und ich dachte so, Alter, okay, cool. Irgendwie so unter Wasser mit den Fischen und so, das könnte ja irgendwie was werden, obwohl alle schon total abgekotzt haben, dass die Kuh jetzt noch weiter gemolken wird, dachte ich mir, okay, ja, schaue ich mir auf jeden Fall an. Ich habe auch zwei Partien gespielt und ich kann dir dann nur zustimmen. Es ist total so ein abgespecktes Flügelschlag irgendwie. Also du bist nur noch fokussiert darauf, irgendwie deine Fische auszuspielen. Du spielst auch viel mehr Fische aus als Vögel bei Flügelschlag. Und allein auch schon, wenn du das anschaust, ne, mit diesen Papp-Token und so, das ist, hat einfach auch nicht mehr die Tischpräsenz von Flügelschlag, wo man eben noch diese kleinen Eier auch noch auf die Vögel draufgesetzt hat. Und während des Spielens habe ich nur auf mein Brett geachtet. Ist ja nicht so, dass man bei Flügelschlag wahnsinnig viel Interaktion hat, aber das hier war wirklich nur, ich mache möglichst viele Punkte. Was ihr alle macht, ist mir total egal. Hauptsache, ich kriege irgendwas hin. Und wenn irgendwer eine Aktion macht mit alle dürfen jetzt auch nochmal ein Ei schlüpfen, dann ja, dann nehme ich das auch noch mit. Aber das war wirklich so runtergebrochen. Das ist wirklich für Leute gemacht, glaube ich, die sagen so, boah, Flügelschlag, das ist aber ein schweres Spiel. Das kann ich nicht. Und für die sollten sich mal Flossenschlag anschauen, denke ich. Aber ansonsten braucht man das nicht.
Wenn ihr sagt, die Interaktion ist reduziert worden, ich habe auch schon gehört, dass die Nahrungsquelle jetzt auch nicht mehr in der Mitte ist. Genauso wie, gibt es noch eine Kartenauslage, auf die jeder zugreift? Oder?
Nee, es gibt keine Kartenauslage mehr. Also sonst hatte man ja immer diese Tränke, hieß es, glaube ich. Da waren drei Karten und da konnte ich blind ziehen oder aus dieser Tränke nehmen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Du ziehst einfach blind, aber du ziehst auch viel, viel mehr. Diese Auswahl musst du gar nicht mehr treffen, weil die meisten Karten schmeißt du ohnehin weg.
Okay, und diese gemeinsame Nahrungsquelle, also das Vogelhäuschen im Endeffekt, das gibt es auch nicht mehr.
Und nee, das gibt's auch nicht mehr. Dieses Ressourcenmanagement generell ist ja ein bisschen runtergefahren. Wie gesagt, ist Karten halt eine wichtige Ressource und dann hast du manchmal Laich oder halt Fische, die davon geschlüpft sind, die auch so eine Ressource bilden, weil du irgendeinen Raubfisch spielst, der den auffrisst.
Okay, dann gibt's ja eigentlich gar keine Interaktion mehr, außer durch Karteneffekte vielleicht. Okay, und viel einfacher von der vom Mechanismus. Ich werde es trotzdem nochmal spielen. Oder überhaupt mal spielen. Weil gerade bei Flügelschlag hat mich ja dieses die realistischen Vögel so interessiert. Tatsächlich, Flügelschlag ist damals bei auf der Spieldoch-Messe bei mir durchgefallen. Ich fand es überhaupt nicht gut. Und irgendwann mal kam es dann nochmal auf den Tisch und dann fand ich es immer spannender. Gerade mit diesen realistischen Vögeln, die waren dann echt schön anzusehen. Und ja, und irgendwann mal hat es dann bei mir eingeschlagen. Und wie bei Jesper, dieses Schwingenschlag konnte bei mir überhaupt nicht zünden. Ich glaube, ich habe es zweimal gespielt. Die Drachen sind ja alle frei erfunden und deswegen habe ich gedacht, ja, Flossenschlag sind jetzt wieder realistische, also echt existierende Fische, die es auf der Welt gibt. Das wird höchstwahrscheinlich wieder funktionieren, aber ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht braucht es auch die Interaktion nicht.
Ja, probier das auf jeden Fall mal aus. Aber ich würde schätzen, dass es wird nicht bei dir einziehen wird.
Ich gehöre zu den wenigen Menschen, die wahrscheinlich Schwingenschlag gespielt haben, bevor sie Flügelschlag gespielt haben. Und bei uns zu Hause ist Flügelschlag zum Beispiel durchgefallen und Schwingenschlag witzigerweise geblieben. Und ich kann das mit dem Thema immer total verstehen. Also klar, so ein paar erfundene Drachen irgendwie. Es war für uns aber irgendwie nicht wichtig. Wir fanden das Spiel einfach schön und es hat uns Spaß gemacht. Und ich fand, dass doch dieses ein bisschen mehr Komplexität bei Schwingenschlag hat dem Spiel irgendwie gut getan. Deswegen werde ich, glaube ich, Flossenschlag komplett auslassen.
Gut. Jesper, hast du noch was?
Ja, ich habe tatsächlich, also ich hatte ja schon angedeutet, ich habe super viel gespielt und ich glaube, wenn ich alles aufzählen müsste, dann setzen wir auch morgen noch dran, weil ich glaube, ich habe jetzt mal getrackt, lass mich mal eben durchzählen hier, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Spiele gespielt.
Auf der Messe.
Auf der Messe. Oder eben auch im Hotel. Und ich habe Mückendrücken noch nicht mitgezählt von Rainer Knizia.
Ja, Mückendrücken existiert auch noch kein Boardgame-Geek-Eintrag.
Genau, richtig. Also das ist natürlich jetzt über die Messe und natürlich auch die Spiele, die wir dann in der in dem Airbnb gespielt haben. Von daher kann ich nicht alles aufzählen. Ich habe aber so ein paar schöne Sachen tatsächlich noch gespielt. Du sagtest vorhin, dass das eine Spiel irgendwie nur, das Fair Swamp nur grün sei. Das hattest du ja im vergangenen Podcast gesagt. Ich habe tatsächlich ein Spiel gespielt, was nur grün ist. Und zwar ist das Druids of Edora oder so hieß das, von Stefan Feld. Und es wird ja übelst gefeiert und alles Mögliche. Wir spielen Druiden, wir müssen durch den Wald gehen, wir müssen durch so verschiedene Lichtungen. Auf den Lichtungen können wir Aktionen machen. Dann betteln wir uns so ein bisschen mit den anderen Druiden, die da ihre Würfel reinlegen. Also es ist ein Dice-Placer und alle Würfel werden auch schon vorher gewürfelt und die musst du dann quasi nur einsetzen, um deine Aktion zu machen. Das kannst du dann, kann dann wieder irgendwelche Steintafeln triggern oder du sammelst irgendwelche Kräutern ein, mit denen du dann wieder Tränke brauen kannst, um dann noch eben ein bisschen stärker zu sein und Siegpunkte zu kriegen und auf der Wissensleiste und. Auf jeden Fall sieht das Spielbrett wirklich komplett einfach nur grün aus. Es sind da diese verschiedenen Lichtungen. Das musst du auch erstmal checken, was ist eigentlich überall ein sicherer Weg, wo ich keine Nahrung ausgeben muss und was ist ein unsicherer Weg. Und dann, wenn du das spielst, also ich verstehe das nicht, dass die Leute sagen, das ist jetzt wirklich so ein richtig guter Stefan Feld, ein richtig echter Feld. Von daher, das war für mich, war das wie ein Spiel, was aus der Zeit irgendwie gefallen ist. Das ist wie, ich hatte das schon mal angedeutet, das ist wie, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zu deinen Oma und Opa gehst und sagst irgendwie, oh Mensch, sag mal, was habt ihr hier noch rumliegen? Oh, das sieht ja richtig gut aus, aber lass uns das auch mal spielen. Also wirklich diese, also so richtig irgendwie, also komplex auf jeden Fall und schwierig, und es war auch der letzte Messetag und es war auch eins der letzten Spiele, aber es war dann wirklich nur so richtig durchschnittlich, fand ich. Und ja, hat mir nicht gut gefallen. Ich weiß nicht, habt ihr konnte
ihr Teile. Wie viele Teile hat dieses Spiel?
Wie viele Teile?
1 Million Kleinstteile.
Ach so, ja, genau. Du hast ja diese ganzen Steintafelchips, du hast dann diese kleinen, weiß ich nicht, Totems oder was, die du aufstellst. Das sind solche Mini-Miniaturen. Dann hast du die ganzen Würfel und die verschiedenen Chips für deine Kräuter und dann auch noch die Zaubertränke. Und ja, es wirkt alles super komplex und als ob du da wirklich jetzt die wahnsinnige Auswahl an verschiedensten Sachen hast. Aber es ist im Prinzip, machst du nur, ich bewege mein Miepel, ich zahle meine Nahrung und dann setze ich einen Würfel ein. So, nächster dran. Und dann führst du vielleicht noch die Aktion aus oder was, aber das war's. Und
aber es gibt ja schon noch eine Interaktion mit den Würfeln, ne? Also wenn genau. Ich jetzt einen höheren Würfel an dieser Lichtung habe und du kommst an, ich habe da vielleicht eine 4 abgesetzt und du kommst da an, Schlawinert, und meinst, da eine 3 einsetzen zu müssen, dann kriege ich ja Siegpunkte dafür. Genauso wie wenn ich dann später komme und ich will da noch eine 2 einsetzen, du hast da aber schon eine 3, dann bekommst du ja auch Siegpunkte dafür. Du hast da schon Interesse, deine Würfel taktisch klug da unterzubringen, um an den besten Knotenpunkten die meisten Punkte abzusahen.
Je höher du die Würfel sind, die du einsetzt, desto mehr Nahrung musst du dafür bezahlen. Aber du wirst dann auch quasi entlohnt, wenn dann andere Leute die Würfel auf die gleiche Lichtung setzen oder den Ritualplatz, weil du dann eben noch diese Siegpunkte bekommst als Ausgleich. Das stimmt. Also eine gewisse Interaktion ist auf jeden Fall da drinne. Reißt es aber für mich jetzt nicht so raus.
Also wir haben es auch mitgenommen und haben es angespielt hier schon. Wir haben es nicht ganz zu Ende gespielt, weil wir es halt hingesetzt haben, gelernt haben, aufgebaut haben, angefangen haben zu spielen. Dann war es irgendwann so spät, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir ins Bett. Und ich habe vorher irgendwie am aller gesagt, es ist zwar ein Alea-Spiel, aber es ist mal materialtechnisch richtig toll. Und ich habe das erste Ding ausgeplöppelt und es ist sofort gerissen. Das kann doch nicht wahr sein. Dann nehme ich den ersten Würfel in die Hand und der hat da so eine Beule, ja. Also habe ich da jetzt einen gezinkten Würfel in diesem Würfelpaket mit drin. Und die Würfel, das ist wertig und alles, ne? Aber das weiß ich nicht. Also dann möchte ich diese Abstriche nicht machen dabei, ja. Wenn der nicht richtig würfelt, das ist doch, weiß ich nicht. Und dann guckt man irgendwie und dann guckt man auf diese Symbole und dann sind die Symbole auf diesem Feld so klein, dass du eigentlich, also da brauchst du eigentlich eine Lupe fast, ne, um die erkennen zu können. Wenn ich weiß gar nicht, wir haben das da rangezogen und dann ging's, aber wenn ich jetzt zu viert drumrum sitze und aus allen Ecken vom Tisch drauf gucken müsste, dann sehe ich diese Symbole nicht, vor allem wenn die auf der anderen Seite vom Spielfeld sind und ich quasi auf der falschen Ecke sitze. Ja, also, ne. Und das ist mein großer Kritikpunkt. Ich habe das Gefühl, dass da mechanisch eigentlich doch ein bisschen was drinsteckt, weil ich relativ viele 5 und 6 gewürfelt habe und ich sofort keine Nahrung mehr hatte und dann quasi anfangen musste zu überlegen, okay, wie kriege ich überhaupt irgendwelche Züge zusammen? Und das schon anspruchsvoll war dadurch und für mich auch Spaß gemacht hat in dem Sinne dann. Aber also Material, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich wieder so, nee. Das muss besser gehen. Und das geht heutzutage besser, ne? Man sieht es bei so vielen Spielen, dass es einfach besser geht.
Also ich fand es vor allem viel Material. Also ich hatte noch nie, ich habe es auf dem Ravensburger Presseevent gesehen und da wurde das so richtig hergerichtet. Ich habe noch nie gesehen, dass mir ein Spiel so schön angerichtet wurde wie Druids of Edora, weil das hat 1 Million Kleinteile, aber jeder Marker, der da irgendwie auslag, hatte den gleichen Abstand zueinander, ne? Das sah alles wirklich, wirklich schön aus, aber ich habe mich dann an den Tisch gesetzt und dachte, Heiland Sakra, das Spiel möchte ich niemals aufbauen. Selbst wenn die mir jetzt erzählen, das ist das beste Spiel der Welt, hätte ich einfach keine Lust, diese Schachtel aufzumachen und diese 1000 Teile dazu verteilen.
Es hat wirklich lange gedauert, muss man sagen, ja. Zu lange eigentlich für das, was dann die Spielzeit wahrscheinlich hergibt.
Also ich sehe hier nur, ich kenne das Spiel überhaupt nicht, ich sehe hier nur bei Boardgame Geek ein Bild. Das Spielbrett scheint einen Rahmen an Puzzleteilen zu bilden und dann gibt es eben ein 3x3-Feld, was dann wahrscheinlich bei jedem Spiel gemischt wird und zufällig ausgelegt wird. Hier oben sehe ich drei Ressourcenschalen mit etlichen Markern drin, das geht ja noch. Da gibt's irgendwie so ein Totemstapel oder was, und da sind auch nochmal Tokens drumherum angerichtet. Ja, also ich sehe diese Materialschlacht, Wahnsinn.
Aber es ist eigentlich, als Ressource hast du nur die Nahrung und meinetwegen dann die Würfel. Aber du kannst halt auf diesen Feldern, also wenn du da durch die Lichtung gehst, gibt es, glaube ich, müsste ich jetzt lügen, ich glaube 7 verschiedene Aktionen oder so, wo du das machen kannst. Und dafür hat, also jede Aktion hat in irgendeiner Art und Weise ein anderes Material dann quasi. Und das ist das, was die Materialfülle mit reinbringt. Also mal als Beispiel, da gab es ja diese kleinen Obelisken, sind es, glaube ich. Weiß ich nicht. Also kleine Steinchen irgendwie. Und dann denkt man ja, okay, gut, dann baue ich die runter und dann setze ich die da. Aber es gibt noch einen anderen kleinen Stein, der fast genauso aussieht und irgendwie was vollkommen anderes macht. Und das ist zu viel, ne? Also warum mache ich da zwei kleine Steinchen draus, die sich minimal nur unterscheiden? Hätte auch einer funktioniert, sage ich mal, ne? Aber, und also nochmal, mir hat es eigentlich gefallen beim Anspielen, denn zum Beispiel diese Mechanik mit den Blumen, also man spielt so eine, ich weiß nicht, Wissensleiste oder sowas durch und dadurch läuft man immer an Blumen vorbei, die man vorher zufällig hingelegt hat auf sein Spielbrett. Und dann liegen immer zwei nebeneinander und die nimmt man und eine davon benutzt man und die andere nicht. Und die verbessert immer irgendeine Aktion halt, ne? Und das hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Also Wiederspielwert, wenn das Spiel einem gefällt, ist da auf jeden Fall eine ganze Menge drin. Weil es, glaube ich, auch sehr viele Möglichkeiten geben wird, womit ich meine Punkte mache letztlich. Und dann überlege, welches halt die beste Variante ist am Ende. Also ich werde es noch ein paar Mal spielen. Ich kann es auch nicht weggeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Stefan Feld eine Widmung für mich reingeschrieben hat.
Ja, mechanisch fand ich auch gar nicht so schlecht. Also man hat so nach 3-4 Zügen schon gemerkt, wie diese Pfade alle so miteinander verbunden sind. So.
Ja.
Oh, schnibbel ich jetzt die Blumen ab? Aber warte mal, wenn ich die Blume da schon schneide und die Aktion verbessere, dann bringt das ja viel mehr, wenn ich jetzt diese Sache mache. Und dann muss man ja diese Dolmen am Spielfeldrand noch irgendwie miteinander verbinden. Hm. Da muss man aufpassen, dass man seine Würfel so platziert, dass man bei den anderen so ein bisschen was absahnt. Also da gab es schon echt viele Möglichkeiten und echt viele Optionen, über die man nachdenken konnte. Aber auch viele Wege, so die einem da aufgezeigt wurden. Also es gab nicht so die eine Strategie, hatte ich das Gefühl, das war schon alles sehr gut miteinander verzahnt.
Ja. Und ich glaube, das ist, was die Leute meinen, ne? Also du hast einerseits so ein bisschen durch die Würfel vorgegeben, was du machen kannst, weil du halt die Nahrung bezahlen musst und wie weit du gehen kannst, ist ja dann auch durch die Wege mit vorgegeben. Und das ist ja schon so ein bisschen, also wenn ich jetzt mal sage, die Bekannten sind ja wahrscheinlich Sivolution und Burgen von Burgund auch. Und das ist ja auch sehr durch die Würfel geführt zum Beispiel, ne, die Aktionen, die du da machst. Und das hast du hier bei dem Spiel nicht genauso. Aber du bist trotzdem irgendwie in deinen Möglichkeiten begrenzt und willst halt aus dem, was du hast, quasi das Beste machen. Und das ist für mich so das, was vielleicht so dieses typische Stefan Feldmäßige ist, was die Leute meinen.
Okay, cool. Werde ich mir wahrscheinlich trotzdem nicht angucken. Aber danke.
Ich könnte das ja zum nächsten Wochenende mitnehmen.
Sollen wir uns jetzt schon verabreden? Ich glaube, wir brauchen noch 2-3 Tage mehr an dem Wochenende.
Nils, erstell mal eine Liste, was du alles mitbringen kannst zum BSN-Wochenende. Wir suchen uns dann das aus.
Perfekt, machen wir.
Das war Jesper sein Pick, richtig?
Korrekt.
Nils, magst du noch einen?
Ja, ich mache noch einen ganz kleinen, und zwar Bim Bam Bum. Das war so witzig. Also es ist ein ganz simples Spiel. Man hat Karten, 3 verschiedene, nämlich Bim Bam und Bum Karten. Die mischt man alle und macht, je nachdem wie viele Spieler man hat, gleiche Haufen raus. Und dann nimmt man seinen Haufen, darf den nicht angucken, nicht mischen. Man sieht halt immer nur die oberste Karte. Und dann ist man dran und spielt halt die Karte aus. Der Clou ist, dass man halt die nicht alle auf einen Haufen spielt, sondern 3 verschiedene Haufen zur Wahl hat. Und dann sage ich halt, was auf meiner Karte steht. Das heißt, lege ich die Karte hin und da steht BIM drauf, sage ich BIM. Wenn aber vorher schon eine BIM-Karte da liegt, dann sage ich BIM BIM. Und dann muss der nächste aussetzen. Und ich habe natürlich die Wahl, wo ich die Karte hinlege. Das heißt, ich habe vielleicht auch die Wahl, dass ich nicht ein BIM BIM draus mache. Und so kommen dann quasi die Möglichkeiten, das Spiel zu beeinflussen, zustande. Ansonsten ist es wirklich so simpel, wie es gerade klingt. Habe ich dann 3 gleiche, also zum Beispiel Bam, 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 dann ist Richtungswechsel. Und man muss sich das natürlich alles merken, denn wenn man irgendwie einen Fehler macht, dann darf man Karten aus der Mitte nehmen, nämlich immer den größten Stapel von denen, die da liegen. Und wenn dann Bim Bam Bum da steht, egal in welcher Reihenfolge, dann müssen alle außer demjenigen, der Bim Bam Bum gesagt hat, schnellstmöglich draufhauen. Und der Letzte, der draufhaut, der muss seine muss dann die Karten nehmen. Und zwar auch wieder von dem höchsten Stapel. Und das ist, das war's. Und man hört das so. Und am Anfang habe ich auch so gedacht, als sie das erklärt hat, ja, okay. Und dann hat es erschreckend viel Spaß gemacht, Bim Bam Bum zu spielen und da Bim Bim und Bam Bam zu sagen. Und dann halt zu versuchen, auch die Karte so zu legen, dass derjenige, der nur noch wenig Karten hat, vielleicht nicht mehr drankommt. Ne? Also wenn ich dann den Richtungswechsel genau time oder das Aussetzen, dann habe ich vielleicht doch noch eine Chance, meine Karten nicht loszuwerden, bevor der andere die zuerst losgeworden ist. Denn das ist das Ziel, ne? Also Karten loswerden, so simpel ist es dann im Endeffekt. Und ich kenne den, also ich habe auch gerade mal nachgeguckt, der Designer heißt Alberto Sanchez Venegas oder so, habe ich überhaupt noch nie gehört. Müsste mal nachgucken, was er noch gemacht hat. Aber der Designer, also der Illustrator, das ist Edu Walz. Und der, den kennt man ja von relativ vielen Spielen.
Er leuchte uns.
Ich glaube sogar, eins hatten wir heute schon. Warte, gucke ich schnell nach. Ja, Bitoku auf jeden Fall. Aber es sind doch mehr Redwood, falls das schon mal einer gespielt hat.
Gesehen zumindest. Also ich kann mich an die Grafik erinnern.
Coming of Age habe ich nämlich auch noch mitgenommen von der Messe. Das sprengt aber heute die Zeit. Das hat er auf jeden Fall auch gemacht.
Da hatte ich keine Chance, dran zu kommen, das zu spielen, anzugucken.
Irgendeins. Transgalactica, genau, war jetzt auch noch irgendwie gerade. Das war nämlich auch da mit auf der Messe, ja. Und stand da rum. Und das Gelbe Haus, das stand da ja auch rum, glaube ich. Also das sind so die letzten, die er mitgemacht hat irgendwie, von denen man ihn vielleicht kennt. Er stand auch rund und hat Autogramme gegeben irgendwo. Ich habe zwischendurch ihn einmal gesehen, aber ich wusste auch nur, dass er das ist, weil dann halt daneben stand Autogrammstunde mit Edu Walz, sonst hätte ich ihn auch nicht erkannt.
Tiny Turbo Cars kennt man vielleicht auch noch. Okay, einiges illustriert.
Aber halt 10 Euro, ne? Wer Lust hat auf so kleine Kartenspiele, so als Einstiegsspiel oder Filler oder halt zum Abschluss nochmal ohne Sinn und Verstand einfach Bim Bam Bum sagen, kann ich empfehlen. Macht Spaß, auch mit den Kindern. Also,
ja, warum nicht, ne? Also hört sich jetzt irgendwie nach einem ganz netten Zeitvertreib mal so für zwischendurch oder so als kleines Partyspiel an.
Ja, wenn man es denn jetzt noch kriegt, die Messe ist rum. Aber die nächste Messe kommt bestimmt. Weil ich glaube, ein deutscher Publisher ist das nicht.
Soll ich das vielleicht zum Brettspielwochenende mitbringen? Also,
ja, auf jeden Fall.
Das ist eine kleine Packung, die passt rein ins Auto.
Pack doch einfach alle deine Spiele ein.
Coming of Age dann bitte auch lernen.
Und oh ja, mitbringen. Bitte.
Ja, kann ich machen. Kann ich auch gerne. Also das ist wirklich, das sprengt's heute.
Ja.
Aber das kann ich gerne nächstes Mal von berichten.
Okay, wo wir jetzt schon bei kleinen Spielen sind. Mein erstes Spiel, das ich auf der Messe überhaupt gespielt habe, ist Godot The Five Path. Ein Plättchenlegespiel, bei dem man dann am Ende des Zuges noch seine eigene Spielfigur bewegen kann. Im Endeffekt, man zieht am Anfang des Zuges ein Plättchen, legt es dann passend an, sodass Farben miteinander passen. Dadurch entstehen Wege in der Auslage. Und im Anschluss kann ich über diese Wege meinen Mönch ziehen, immer auf das nächste Eckfeld. Und das kostet mich Ressourcen, die ich auf meinem eigenen Spielertableau eben abtrage. Es gibt 5 verschiedene Ressourcen, lila, rot, gelb, grün und blau. Und jeden Pfad, den ich benutze, kostet mich die entsprechende Farbe an Ressourcen. Und immer wenn ich an einem Eckfeld ankomme, sind da eben solche Blüten mit gleichen Farben. Und diese Blüten sammle ich dann dort ein. Ich kann beliebig weit laufen, dann am nächsten Feld sammle ich wieder Blüten ein, kostet mich allerdings auch wieder Ressourcen für den Pfad. Und wenn ich dann irgendwann sage, jetzt reicht's, jetzt bleibe ich hier stehen, dann tausche ich alle Blüten, die ich gesammelt habe, eben wieder in Ressourcen ein, die ich dann in den späteren Zügen wieder ausgeben kann, um die Pfade entlang zu laufen. Ziel vom Spiel ist ganz einfach, alle 5 Ressourcen aufs Maximum zu bringen und dann habe ich gewonnen. Wenn ein Pfad auf Maximum ist, wird der entsprechende Marker in die Spielfeldmitte auf irgendeinen Eckpunkt gelegt. Der Eckpunkt ist dann blockiert, da kann man keine Blüten mehr einsammeln und mein eigener Mönch muss da stehen bleiben, wenn ich da eben drüber laufe. So kann ich die Spieler ein bisschen blockieren. War super interessant. Ich wollte das Spiel einfach nur mal angucken, hat mich optisch interessiert und dann war dann ein Platz frei, wo ich dann direkt mitspielen konnte. Ich habe dann auch schon 4 von den 5 Ressourcen recht schnell ans Maximum gebracht und habe dann gedacht, okay, wenn das so einfach geht, das Spiel taugt ja gar nicht. Dann wurde ich aber schon so arg blockiert von den anderen beiden Spielern, dass ich da eben keine Chance hatte, die 5. Ressourcenart noch auf Maximum zu bringen. Und dann hat doch noch jemand anderes gewonnen. Von dem her war das doch sehr spannend. Also es gibt noch ein paar Sondersymbole wie Tore, da kann man sich von einem Ende vom Spielfeld aufs andere teleportieren oder eben solche Stoppschilder, wo man dann eben stehen bleiben muss. Ja, super nettes, einfaches, kleines Spiel, sehr interessant. Gibt auch individuelle Spielerfähigkeiten auf der Rückseite von den Tableaus, dass dann jede Farbe eben ein bisschen Joker-Ressourcen generiert. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Optisch hat es mich angesprochen. Die Mönche haben so ein Screenprint drauf.
Wie hieß das Spiel noch gleich?
Godo. The Five Path. Also die 5 Pfade. Genau. Ist, glaube ich, nicht auf Deutsch rausgekommen, aber Spielmaterial ist sprachunabhängig. Genau, hier steht Publisher ist Snowit. Weiß gar nicht, von welchem Land die kommen. Ja, auf jeden Fall hat mir das wirklich viel Spaß gemacht. Habe ich dann auch gleich eingepackt. Habe mir dann auch vom Autoren gleich eine Unterschrift drauf geben lassen. Konntet ihr wohl noch nicht spielen? Noch nicht mal was davon gehört?
Noch niemals was von gehört.
Niemals was von gehört.
Das hast du dir doch gerade ausgedacht.
Nein, es gibt einen Boardgame Geek-Eintrag. Im Gegensatz zu Mückendrücken.
Wer den erstellt?
Keine Ahnung. Ich nicht. Gut. Dann schließen wir die heutige Podcast-Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuhören an alle Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns ein Like. Ihr könnt uns erreichen über Discord, da könnt ihr mit uns diskutieren. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@brettspiel-news.de und ansonsten hört ihr uns wieder in der nächsten Folge oder auch andere aus unserem Team. Genau, bis dahin sage ich tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wo mache ich hier Stopp? Ach, ja, bei Stopp.